hob. »Diese Hand eingebüßt«, merkte die rote Viper von Dorne an. »Ist die Hand des Zwerges nachgewachsen, oder habt ihr weißen Schwerter eure Pflichten vergessen?«
»Er war selbst von königlichem Geblüt«, antwortete Sir Balon. »Und außerdem war er die Hand des Königs.«
»Nein«, sagte Lord Tywin, »er war lediglich mein Stellvertreter.«
Sir Meron Trant ergänzte Sir Balons Bericht mit Vergnügen, als er aufgerufen wurde. »Er hat den König zu Boden geschlagen und wollte ihn treten. Er hat geschrien, es sei eine Ungerechtigkeit, dass seine Gnaden die Übergriffe des Pöbels unbeschadet überstanden hätte.«
Langsam begriff Tyrion die Taktik seiner Schwester. Sie beginnt mit einem Mann, der für seine Ehrlichkeit bekannt ist, und holt alles aus ihm heraus. »Jeder Zeuge, der nun folgt, wird eine schlimmere Geschichte über mich erzählen, bis ich wie Maegor der Grausame und Aerys der Irre zusammen dastehe.« Ser Merrin berichtete, wie Tyrion der öffentlichen Züchtigung von Sansa Stark ein Ende gemacht hatte.
»Der Zwerg hat seine Gnaden gefragt, ob er wisse, was mit Aerys Targaryen geschehen sei. Als Ser Boros zur Verteidigung des Königs das Wort ergriff, hat der Gnom gedroht, ihn zu töten.«
Blount, der Nächste, wiederholte diese armselige Geschichte. Welchen Groll Ser Boros auch gegen seine Schwester gehegt haben mochte, weil sie ihn aus der Königsgarde entlassen hatte, jetzt sagte er das, was sie hören wollte. Tyrion konnte nicht länger schweigen.
»Sag den Richtern, was Joffrey getan hat!«
Der große Mann mit den Hängebacken starrte ihn an.
»Ihr habt euren Wilden befohlen, mich umzubringen, wenn ich den Mund aufmache. Das werde ich ihnen sagen.«
»Tyrion«, mahnte Lord Tywin, »du sprichst nur, wenn wir dich dazu auffordern. Nimm dies als Warnung.«
Tyrion verstummte, er kochte vor Wut.
Nun waren die Kettleblacks an der Reihe, alle drei hintereinander. Osney und Osfrey schilderten sein Abendessen mit Cersei vor der Schlacht am Blackwater und berichteten von den Drohungen, die er ausgestoßen hatte.
»Er hat zu ihrer Gnaden gesagt, er wolle ihr Leid zufügen«, erklärte Sir Osfrid. »Ihr wehtun.« Sein Bruder Osney führte die Geschichte weiter aus. »Er hat behauptet, er würde nur auf einen Tag warten, an dem sie glücklich sei, und dann würde er ihr die Freude vergällen.«
Keiner von beiden erwähnte Alayaya mit einem einzigen Wort.
Sir Osmond Kettleblack, der in seiner tadellosen Rüstung und dem weißen Mantel ein Bild von einem Ritter abgab, schwor, dass König Joffrey seit langem von den Mordabsichten seines Onkels gegen ihn gewusst habe. »An dem Tag, an dem er mir den weißen Mantel angelegt hat«, berichtete er den Richtern, »hat dieser tapfere Junge zu mir gesagt, guter Sir Osmond, bewacht mich wohl, denn mein Onkel liebt mich nicht. Er will an meiner Stelle König werden.«
Das war mehr, als Tyrion ertragen konnte.
»Lügner!«
Er kam zwei Schritte weit, ehe die Goldröcke ihn zurückzerrten. Lord Tywin runzelte die Stirn.
»Müssen wir dich erst an Händen und Füßen in Eisen legen, wie einen gemeinen Räuber?«
Tyrion knirschte mit den Zähnen.
»Der zweite Fehler, Narr, Narr, Narr von einem Zwerg! Beruhige dich, oder dein Schicksal ist besiegelt.«
»Nein, ich bitte um Verzeihung, Milords. Seine Lügen haben mich wütend gemacht.« »Seine wahren Worte, meinst du?«
warf Cersei ein.
»Vater, ich bitte euch, legt ihn in Ketten, zu eurem eigenen Schutz. Ihr seht ja, wie er sich aufführt.«
»Ich sehe einen Zwerg«, erwiderte Prinz Oberyn. »An dem Tag, an dem ich den Zorn eines Zwerges fürchte, ertränke ich mich in einem Fass Rotwein.«
»Wir brauchen keine Ketten.«
Lord Tywin blickte zum Fenster hinaus und erhob sich.
»Es ist spät geworden. Wir setzen die Verhandlung morgen fort.«
In dieser Nacht, während er allein in seiner Turmzelle vor einem leeren Blatt Pergament und einem Becher Wein saß, dachte Tyrion an seine Ehefrau. Nicht an Sansa, sondern an seine erste Frau, Tisha. Das Hurenweib, nicht das Wolfsweib. Ihre Liebe war Heuchelei gewesen, und dennoch hatte er daran geglaubt und sich darüber gefreut. »Gib mir süße Lügen und behalt deine bitteren Wahrheiten.« Er trank seinen Wein und ließ seine Gedanken zu Shae schweifen. Später, als ihm Sir Kevin seinen spätabendlichen Besuch abstattete, fragte Tyrion nach Varys.
»Glaubst du, Der Eunuch wird zu deinen Gunsten aussagen?«
»Ich werde es nicht wissen, ehe ich mit ihm gesprochen habe. Schickt ihn zu mir, Onkel,
wenn ihr so gut sein wollt.«
»Wie du wünschst.« Die Maester Balabar und Fränken eröffneten den zweiten Verhandlungstag. Sie hatten König Joffreys edlen Leichnam geöffnet, schworen sie, und keinen Bissen Taubenpastete oder andere Speisen in der königlichen Kehle entdeckt.
»Es war Gift, das ihn getötet hat, Milords«, stellte Balabar fest, und Fränken nickte feierlich.
Danach führte man Großmeister Pucelle herein, der sich auf einen Stock stützen musste und beim Gehen heftig zitterte. Ein paar weiße Haare sprossen aus seinem Kinn. Er war zu gebrechlich, um zu stehen, daher gestanden ihm die Richter einen Stuhl zu, der herbeigeholt wurde, und dazu einen Tisch. Auf dem Tisch stand eine Reihe kleiner Gefäße. Voller Genuss benannte Pucelle jedes einzelne davon.
»Graukäppchen«, sagte er mit bebender Stimme, »aus Fliegenpilzen, Nachtschatten, Schlafsüß, Dämonentanz, dies ist Blindaug, Witwenblut heißt dieses wegen der Farbe, ein grausamer Trunk, es blockiert Blase und Gedärme eines Mannes, bis er in seinen eigenen Giften ertrinkt, dies ist Eisenhut, hier Basiliskengift, und das dort nennt man die Träne von Lys. Ja, ich erkenne sie alle. Der Gnom Tyrion Lannister hat sie aus meinen Gemächern gestohlen, als er mich unter falschen Anschuldigungen in den Kerker werfen ließ.«
»Pucelle«, rief Tyrion und riskierte den Zorn seines Vaters, »kann eines dieser Gifte einen Mann ersticken lassen?«
»Nein, dazu bedarf es eines selteneren Giftes. Als ich noch an der Citadel war, nannten meine Lehrer es schlicht den Würger.«
»Aber dieses seltene Gift wurde nicht gefunden, oder?«
»Nein, Milord.«
Pucelle blinzelte ihn an.
»Ihr habt es aufgebraucht,